Ja, zunächst einmal ein herzliches Dankeschön schon für alles Dargebotene, sei es in musikalischer oder auch in gesprochener Form. Und vielen Dank auch für Ihr Kommen, für Ihr zahlreiches Erscheinen und dass wir jetzt diese Gemeinschaft auch miteinander haben dürfen, auch wenn noch kein Weihnachten ist, aber doch schon im Rahmen eines Weihnachtsfestgottesdienstes. Und das Thema, wir haben es ja gehört, der Stern von Bethlehem, und dahingehend wollen wir uns heute einfach mal so ein paar Gedanken machen um das, was sich jetzt mehr so im Rahmen dieses Sternes ereignet hat. Denn eins sollte ja mal klar sein, wir feiern ja heute nicht die Erscheinung eines Himmelskörpers, wir feiern auch nicht die Sonnenwende oder sonst irgendetwas heidnisch-kultisches, nein, sondern die Geburt des Herrn Jesus Christus. Das heißt, die Menschwerdung Gottes, der die Herrlichkeit beim Vater freiwillig verließ, um uns mit Gott zu versöhnen. Und ohnehin ist ja die Geburt des Herrn Jesus der Liebesbeweis Gottes schlechthin. So wie es im Römerbrief geschrieben steht, ich habe sie mal an die Wand geworfen, Römerbrief Kapitel 5, Vers 8, Gott aber beweist. Also hier geht es schon einmal um einen Beweis. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und der lebendige Sohn Gottes, ja, der konnte doch nur dann sterben, wenn er zuvor auch als Mensch geboren wurde. Ganz Gott, gezeugt vom Heiligen Geist und doch eben auch ganz Mensch, ausgetragen von der Jungfrau Maria. Ja, wäre Gott jetzt lediglich, ja, ich sag mal, ein rächender und strafender Gott, dann hätte er sich doch gar nicht derart erniedrigen müssen, um jetzt Mensch zu werden, beziehungsweise um seinen einzigartigen Sohn ja wirklich bis in die tiefsten Abgründe des menschlichen Abschaums hineinzukommen, hier auf die Erde, seinen Sohn zu senden. Also um die Menschen zu richten und zu strafen. Also da hätte es genügt, Engel auszusenden. Feuer vom Himmel regnen zu lassen oder ganz einfach ein paar durchgeknallte Gotteskrieger in den Heiligen Krieg zu schicken. Aber der Gott der Bibel ist eben kein aufbrausender und willkürlich strafender Gott, sondern ein gerechter und heiliger Gott. Und dieser heilige, gerechte und allmächtige Gott ist in seinem ganzen Wesen Liebe. So wie es 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16 sagt, Gott ist Liebe. Nicht Gott ist lieb. Ne, dazu bedarf es nicht viel, das können wir auch. Nein, Gott ist Liebe. In seinem ganzen Wesen, in seinem Charakter. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16. Und in dieser seiner Liebe hat Gott einen Heils- und Erlösungsplan ersonnen, der seinesgleichen sucht. Ein Plan, der Gerechtigkeit Gottes vollumfänglich Genüge tut. Ein Plan, der Heiligkeit Gottes gerecht wird. Ein Plan, der Allmacht und Souveränität Gottes Rechnung trägt. Und ein Plan, der zugleich voller Langmut, Gnade, Barmherzigkeit, Güte und Liebe ist. Ja, Gott hat eben nicht Feuer vom Himmel regnen lassen, sondern Gott kam selbst. Gott wurde Mensch, um stellvertretend für uns die gerechte Strafe zu sühnen. Und so wurde der eingeborene Sohn Gottes für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, also in Christus Jesus, vor dem himmlischen Vater, vor diesem heiligen und gerechten Gott, als Gerechtfertigte stehen dürfen. Ganz nach 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Jesus Christus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, vor diesem heiligen und allmächtigen Gott als Gerechtfertigte dargestellt zu werden. Also wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich es nicht. Und jeder, der jetzt dieses Liebes- und Gnadenangebot Gottes im Glauben in Anspruch genommen hat, ja, der darf sich jetzt auch der Tatsache gewiss sein, dass wir mit Gott versöhnt sind, da das kostbare Blut des Lammes uns rein gewaschen hat von aller Schuld. So heißt es im Kolosserbrief, ich lese uns das, Kolosser Kapitel 1, die Verse 13 und 14 wie folgt, Kolosser Kapitel 1, Vers 13, Vers 14. Kolosser Kapitel 1, Vers 13, Vers 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und wohlgemerkt steht hier geschrieben, indem wir die Erlösung haben. Das ist eine feste Zusage. Damit verbunden ist eine Gewissheit, indem wir die Erlösung haben. Und das ist Gnade, liebe Geschwister, weil wir ja nichts von alledem verdient haben, ja? Das ist Gnade, begründet im Glauben an Jesus Christus, an dessen Geburt bzw. an dessen Menschwerdung wir heute gedenken. Ganz nach Johannes Kapitel 3, Vers 16, diesen bekannten Vers, den Hans-Jörg Wieler in der Einleitung ja auch schon gelesen hat. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt. Das ist die Voraussetzung, ja? Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Liebesbeweis Gottes. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Und das ist eigentlich, ja, gekürzt zusammengefasst, praktisch die Botschaft von Weihnachten. Das Kommen Gottes auf die Erde, sein Liebesbeweis, um die verloren gegangene Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. Und damit gehen wir jetzt in den Text hinein, den wir in der Einleitung bereits gelesen haben, Matthäus Kapitel 2. Matthäus Kapitel 2, und wir werden uns eigentlich auf die ersten beiden Verse beschränken, und die werde ich uns lesen. Matthäus Kapitel 2, Vers 1 und Vers 2. Matthäus Kapitel 2, Vers 1 und Vers 2. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Also zunächst einmal erfahren wir hier den Geburtsort des Herrn Jesus, Bethlehem in Judäa. Ja, Gottes Wort ist derart präzise, dass jetzt nicht nur die Geburt des verheißenen Erlösers prophezeit wurde, irgendwo und irgendwann einmal, nein, nein, sondern sogar der Geburtsort. Und aus welcher Familie der Sohn Gottes stammen sollte und ja noch viele andere Dinge mehr. Denn gemäß dem Wort Gottes aus dem Alten Testament musste der Messias, der Gesalbte, der Christus, der Sohn Gottes, der verheißene Erlöser, er musste ein Jude aus dem Stamm Juda und aus dem Samen Davids sein. Und demzufolge war es auch vorhergesagt, dass er in der Stadt Davids, das heißt in Bethlehem, geboren werden würde, so wie es dann hier in Matthäus und auch im Lukas-Evangelium bestätigt wird. Und das ist die Erfüllung aus Micha Kapitel 5, Vers 1, wo ja bereits gut und gerne 700 Jahre zuvor das alles prophezeit wurde. Als aber damals ein Engel Gottes der Maria und später auch dem Josef die bevorstehende Geburt des Herrn Jesus angekündigt hatte, ja, da lebten diese ja gar nicht in Bethlehem. Auch nicht in unmittelbarer Umgebung, nein, nein, sondern im etwa 150 Kilometer entfernten Nazareth. Und dahingehend gibt es jetzt auch bibelkritische Historiker, die gerade so tun, als wären sie dabei gewesen, die jetzt demzufolge auch behaupten, dass ja Jesus gar nicht in Bethlehem, sondern in Nazareth geboren wurde. Doch diesem Trugschluss waren bereits einige Juden zur Zeit des Herrn Jesus erlegen. Das ist also gar nichts Neues. Unsere modernen, ne, hochstudierten, neunmal klugen und ach so aufgeklärten Bibelkritiker, die sind gar nicht so modern, wie sie immer tun, sondern verbreiten nichts weiter als alte Kamellen. Alles schon da gewesen. Denn als der Herr Jesus in Jerusalem im Zuge des Laubhüttenfestes unter anderem davon sprach, dass er vom Vater ausgegangen ist, da heißt es dann in Johannes Kapitel 7, ich lese uns das, Johannes Kapitel 7 ab Vers 40 wie folgt. Johannes Kapitel 7 ab Vers 40. Wie gesagt, der Herr Jesus ist in Jerusalem im Rahmen des Laubhüttenfestes, er hält dort ja eigentlich mehrere vollmächtige Reden und dann heißt es Johannes 7 dann in Vers 40, viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Und damit bezogen sie sich auf Mose, der einst sagte, einen Propheten wie mich wird dir der Herr erwecken, auf ihn sollst du hören. Und diese Menschenmenge sagt jetzt, das ist der Prophet, von dem Mose bereits geweissagt hat. Andere sprachen, dieser ist der Christus, also der Messias. Andere aber sagen, nein, 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 das kann ja gar nicht sein. Kommt denn der Messias aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Mit anderen Worten, man wusste, dass der Messias aus dem Samen Davids aus Bethlehem kommen musste, aber man glaubte, dass dieser Jesus hier aus Nazareth in Galiläa stammte. Was in dem Sinne auch nicht verkehrt war. Josef und Maria, die wohnten in Nazareth. Seine Kindheit hatte der Jesus hauptsächlich in Nazareth verbracht. Aber geboren wurde er in Bethlehem, wie von den Propheten vorhergesagt. Ja, und wenn man jetzt nicht gerade auf dem Finanzamt arbeitet, dann könnte man auch denken, gut, das ist letztendlich doch auch egal. Dann hat der Prophet sich halt geirrt. Oder Gott selber ist ein Fehler unterlaufen. Was soll's? So ein Gott ist schließlich auch nur ein Mensch. Ist es denn nicht egal, wo der lebendige Sohn Gottes auf die Erde gekommen ist? Hauptsache, er ist gekommen. Und es könnte doch auch sein, dass Gott jetzt kurzfristig seinen Plan geändert hat und dann kommt der Herr Jesus halt in Nazareth zur Welt, wenn schon Maria dort wohnt, ist ja auch irgendwo naheliegend. Aber nein, bei Gott gibt es kein Egal. Bei Gott gibt es keine Oberflächlichkeit. Und vor allem, Gott widerspricht sich nicht. Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, Gott steht zu seinem Wort. Gott passt sich auch nicht einfach mal dem Zeitgeist an oder den Gegebenheiten. Oh nein, es ist ja vielmehr sogar genau umgekehrt, in der die Gegebenheiten dem Wort Gottes angepasst werden. Ja, weswegen gab es wohl diese Volkszählung? Derer wegen Maria und Josef nach Bethlehem reisen mussten, wie es uns Lukas berichtet. War das eine geniale Erfindung der Römer? Ach, wir machen jetzt mal eine Volkszählung? Nein, Gott hat es so gefügt. Gott hat es so gefügt, damit sein Wort bis ins kleinste Detail hinein seine Erfüllung findet. Und Gott, er benutzt in seiner Souveränität auch Völker, Könige, Herrscher, Machthaber, auch einen Kaiser Augustus und einen Statthalter Quirinius, einen Herodes und auch später einen Pilatus und wie sie auch alle heißen mögen. Ja, auch solche, die nicht an ihn glauben. Um seine Macht unter Beweis zu stellen und um mit seinem Heilsplan zum Ziel zu kommen. So wie es unter anderem in einem Psalm geschrieben steht, ich zitiere Psalm 77, Psalm 77, Vers 14 und Vers 15. O Gott, dein Weg ist heilig. Wer ist ein so großer Gott wie du? O Gott, du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen an den Völkern. Und wenn Gott durch seinen Propheten weissagt, dass sich die Geburt in Bethlehem ereignen wird, ja, dann wird der verheißene Erlöser auch in Bethlehem geboren. Denn ansonsten müssten wir Gott doch in Frage stellen. Wenn Gott sich auch nur in diesem einen Punkt jetzt nicht an sein Wort gehalten hätte, ja, wer sagt mir dann, dass sein Wort in anderen Punkten vertrauenswürdig ist? Wie heißt es so treffend? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Aber Gott lügt nicht. Weder im Großen noch im Kleinen. Ja, mehr noch, er kann noch nicht einmal lügen. Da steht ihm seine eigene Heiligkeit im Weg, ja? Also wenn Gott etwas nicht kann, dann ist es Lügen. Das haben wir ihm voraus, ne? Das ist auch das Einzige. 4. Mose, Kapitel 23, Vers 19. Da wird Gott ganz knapp charakterisiert, der Gott des Alten Testamentes. 4. Mose, Kapitel 23, Vers 19. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Und im Neuen Testament wird das dann praktisch bestätigt, wenn es dann in Titus Kapitel 1, Vers 2 wie folgt heißt, Titus Kapitel 1, Vers 2, dass Gott, der nicht lügen kann. Also merken wir, das Neue Testament, das spricht über denselben Gott wie das Alte Testament. Dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Oh ja, der Gott des Alten Testamentes ist derselbe wie im Neuen Testament. Und auf Gott war und auf Gott ist zu 100% Verlass. Und so hat letztendlich Gott selber, ja Gott selber dafür gesorgt, dass entgegen allen Vorzeichen und wider allen menschlichen Verstand die Geburt des Herrn Jesus tatsächlich in Bethlehem erfolgte, obwohl doch alles darauf hindeutete, dass Maria in Nazareth ihr Kind austragen würde. Aber Gott hatte es gesagt, und du Bethlehem Ephrata, aus dir soll mir der Herrscher hervorkommen. Und was er gesagt hat, sollte er es nicht tun? Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen? Gott steht zu seinem Wort. Bei Gott gibt es kein Egal. Und der rote Faden wird fortgeführt, bis Gott am Ziel ist. Und das gilt für sein ganzes Wort. Das gilt für alle seine Verheißungen. Das gilt für sein Volk Israel. Und das gilt auch für seine Gemeinde. Und das gilt auch für sie ganz persönlich. Und wenn Gott ihnen beispielsweise verspricht, dass er sie durch den Alltag führen wird, dann wird er das auch tun. Ganz nach Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, denn er wird es wohl machen. Wenn Gott über alledem sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn ich bin deine Kraft, ich bin deine Freude, ich bin dein Friede, ich will dir Ruhe geben, ich will dich erquicken, ja, dann glaube ihm auch, dass dem so ist. Wenn Gott des Weiteren verspricht, dass er ihre Sorgen trägt, ja, dann wird er dieses Versprechen auch halten. Vorausgesetzt, sie vertrauen ihm auch ihre Sorgen an, so wie es im 1. Petrusbrief lautet, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 7. Und wenn Gott ihnen in alledem verspricht, ich werde dich niemals verlassen und immer bei dir sein, bis ans Ende des Zeitalters, ja, ich werde dich ins Ziel führen, dann dürfen sie sich auch ohne jedes Wenn und Aber auf diese seine Zusagen stützen. Und vor allem dürfen wir wissen, dass es doch etwas viel Wichtigeres in unserem Leben gibt. Ja, etwas viel Wichtigeres als Wohlergehen, Glück, Reichtum, Macht, Vergnügen und üppige Weihnachtsgeschenke. Das Wichtigste ist vielmehr die Gewissheit. Ja, die Gewissheit, eins bei dem sein zu dürfen, der sich für uns derart erniedrigt hat, der für uns Mensch wurde und der für uns ans Kreuz ging, damit wir ewiges Leben haben, dort, wo es keine Trauer, kein Schmerz und kein Leid mehr geben wird. Und den Blick auf diese Herrlichkeit sind tatsächlich all unsere Sorgen auf ihn geworfen. Denn wir müssen uns nunmehr keine Sorgen mehr darüber machen, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. Denn das, was der Herr Jesus einst der Martha sagte, ja, das gilt allen, die an ihn glauben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Johannes Kapitel 11, die Verse 25 und 26. Und damit zurück nach Bethlehem. Jesus sollte, er musste und er wurde in Bethlehem geboren. Und nicht in Nazareth und auch nicht in Jerusalem, wie man es bei einem König vermuten würde und was die Weisen aus dem Morgenland vielleicht auch vermutet hatten. Denn, und das ist das Zweite, was wir aus unserem Text erfahren, sind die Weisen ja nach Jerusalem gereist und nicht nach Bethlehem. Und da werden wir mit der Frage konfrontiert, ja, haben die sich jetzt verlaufen? War der Weg nach Bethlehem derart schlecht ausgeschildert? Oder haben die in Jerusalem nur eine kleine Pause einlegen wollen, weil es dort die beste Falafel gab? Nun stellen wir diese Fragen zurück. Aber eins ist offensichtlich, nämlich die Tatsache, dass diese Heiden, die ja von so weit weg kamen, diese Heiden aus dem Morgenland, ganz offensichtlich den Wunsch hatten, ja, das brennende Verlangen, den neugeborenen König der Juden zu sehen. Denn sie frugen ja, ne, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Ja, diese wollten diesem außergewöhnlichen Kind also nicht nur ein paar Geschenke vorbeibringen. Oh nein, die wollen diesen Neugeborenen sehen. Sie wollen ihn huldigen. Sie wollen ihn anbeten. Und wenn sie auch zunächst die Orientierung ein wenig verloren hatten, so haben sie letztendlich ihr Ziel doch erreicht. Denn wer Gott aufrichtig sucht, der wird ihn auch finden. Und das entscheidende Kriterium, dass diese Heiden den Erlöser der Welt haben finden dürfen, das war deren Glauben an Gottes Wort. Deren Glauben an Gottes Wort und deren Glauben an Gottes Gnade. Denn letztendlich zogen diese weiter, nachdem sie dann in Jerusalem erfahren hatten, dass nach dem besagten Prophetenwort der neugeborene König der Juden in Bethlehem geboren werden sollte. Und die haben es geglaubt. Und der Glaube ist bis heute das entscheidende Kriterium, um zu Gott zu kommen, der ja bereits selber zu uns gekommen ist. Wie wir es hier gelesen hatten, Johannes Kapitel 3, Vers 16, damit jeder, der an ihn glaubt, der Glaube ist das A und O. Und so heißt es auch in Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss, ja was? Almosen geben, pilgern, fasten, irgendwelche Vorschriften einhalten, rechtschaffend leben, gute Werke vollbringen. Nein, denn wer zu Gott kommt, muss glauben. Muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und verweilen wir damit noch ein wenig bei diesen Männern, die ja jetzt im Glauben gekommen sind und der Gnade Gottes teilhaftig wurden. Denn ein weiteres erfahren wir hier aus unserem Text. Nämlich, dass es sich um Weise aus dem Morgenland gehandelt hat, die sich auf diesen langen, weiten und beschwerlichen Weg gemacht haben, um den Heiland der Welt zu begegnen. Und Weise bzw. Magier, wie es andere Übersetzungen ausdrücken, das waren ursprünglich Angehörige eines medischen Stammes. Wir denken da an Medo-Persien, ja? Angehörige eines medischen Stammes, die Priesterfunktionen ausübten. In der Zeit, als der Herr Jesus geboren wurde, waren es höchstwahrscheinlich Sterndeuter. So sagen auch andere Übersetzungen eben auch Sterndeuter. Aber diese könnten darüber hinaus sehr wohl auch noch eine Priesterfunktion ausgeübt haben, zumal ja in diesem Kulturkreis ja auch Sterne, ne, Sonne und Mond ja auch entsprechend vergöttert und angebetet wurden. Wir erfahren im Übrigen jetzt ja auch nicht, wie viele Männer es waren, sondern das Einzige, was wir wissen, ist, sie kamen aus dem Morgenland, also aus dem fernen Osten, vermutlich eben um das Gebiet Babylons und Persiens, also dem heutigen Irak, Iran. Aber das ist letztlich auch nicht so wichtig. Denn eins müssen wir uns merken, dass wenn uns die Bibel über gewisse Dinge im Unklaren lässt, dass das dann auch nicht so relevant ist. Und so auch hier, wenn es um die Geburt des Herrn Jesus geht, dann sind jetzt die Anzahl und die punktgenaue Herkunft dieser sogenannten Weisen, das ist nicht das Entscheidende. Wichtig ist, dass es sie gegeben hat. Matthäus berichtet über sie. Wichtig ist, dass die sich auf den Weg gemacht haben. Wichtig ist, dass die suchend waren und den neugeborenen König der Juden auch gefunden haben. Wichtig ist, dass die dem Wort Gottes und seinen Zeichen am Himmel geglaubt haben. Und wichtig ist, dass die den verheißenen Erlöser angebetet haben. Wichtig ist, dass das Licht auf die Erde gekommen ist, um inmitten der Finsternis zu leuchten. Wichtig ist, dass sich die Verheißungen erfüllt haben und dass auf Gottes Wort zu 100% Verlass ist. Wichtig ist, dass Sie und ich erkannt und erfasst haben, dass an Weihnachten nicht irgendein Mensch geboren wurde, oh nein, sondern dass an Weihnachten unser Erlöser, Gott selbst, Mensch wurde, um uns zu retten und mit dem himmlischen Vater zu versöhnen. Und nach diesen einleitenden Worten kommen wir auf das Thema zu sprechen, der Stern von Bethlehem. Schon viel ist über diesen Stern geschrieben, diskutiert, gepredigt und spekuliert worden. Darüber gibt es Lieder, Bücher, Theaterstücke, Krippenspiele, Weihnachtsgürzli und viele, viele, viele andere Sachen mehr. Und fragen wir uns doch zunächst einmal, ja, wo haben denn die Weisen diesen Stern das erste Mal erblickt? In ihrer Heimat, ne? Das heißt, von Israel aus gesehen, im fernen Osten. Der sogenannte Stern von Bethlehem war also erst einmal der Stern aus dem Morgenland. Und diese Sterndeuter, ja, die kannten den Nachthimmel in- und auswendig. Die wussten ganz genau, wo welcher Stern zu welcher Zeit steht. Die kannten deren Umlaufbahnen und auch die Stellung der Sterne zueinander. Die konnten diese Sterne entsprechend auch noch namentlich zuordnen, ne? Ob großer Wagen, kleiner Wagen, Kinderwagen, gar kein Wagen. Kurzum, die wussten alles. Die wussten alles, was in irgendeinem Zusammenhang mit dem Nachthimmel, ja, im Zusammenhang steht. Aber plötzlich, im wahrsten Sinne des Wortes, wie aus heiterem Himmel, steht dort ein Stern am Firmament, den die Magier noch nie gesehen hatten. Und diese Himmelserscheinung, die muss derart außergewöhnlich gewesen sein, dass die Sterndeuter dies anscheinend auch sofort ja mit der Geburt eines Kindes in Verbindung bringen, das jedoch nicht in ihrer Gegend, sondern in Israel geboren wurde. Dahingehend war dieser Stern also zunächst einmal einfach ein Zeichen, ja eine wichtige Information an diese Magier, dass etwas geschehen ist, etwas Außergewöhnliches geschehen ist, das alle Menschen angeht. Etwas Weltumfassendes. Etwas Einzigartiges und Atemberaubendes, das sich nicht auf Israel beschränken sollte. Ja, natürlich stellt sich jetzt auch die Frage, woher die das alles wussten. Der Text selber lässt uns darüber im Unklaren, ja? Auch wieder so ein Detail, wo wir sagen müssen, gut, der Text sagt es nicht. Folglich ist es auch nicht so wichtig. Wichtig ist, sie haben es gewusst. Wir können mutmaßen und manche vermuten jetzt, dass diese Weisen, diese Männer, diese Weissagung Bileams aus dem 4. Buch Mose kannten. Ne? Lesen wir jetzt nicht, aber 4. Buch Mose, Kapitel 24, als Bileam anno dazumal von einem Stern, der aus Jakob aufgehen wird, geweissagt hatte. Und Bileam stammte ebenso wie diese Männer hier aus dem Morgenland. Darüber hinaus ist es sehr gut möglich, dass die Juden einst in ihrem babylonischen Exil, und denke an das Buch Daniel, aber auch an den Propheten Hesekiel, entsprechendes Wissen und Schriftstücke hinterlassen hatten, die auf die Geburt des Messias hinwiesen. Und wenn diese Magier tatsächlich auch noch einen priesterlichen Hintergrund hatten, ja, dann war denen all das womöglich sehr präsent. Letztendlich wissen wir es jedoch nicht, da es hier nicht geschrieben steht. Aber das, was wir wissen, ist, dass diese Männer um den neugeborenen König der Juden wussten, was immer deren Quelle auch war. Und vor allem haben die jetzt ihr ganzes theoretisches Wissen vor allem jetzt auch in die Praxis umgesetzt, indem sie ihre Sachen packen und sich auf eine mehrmonatige Reise begeben. Ja, ihr Wissen war gepaart mit dem Glauben. Und dem Zeichen am Himmel, wenn wir es denn als Gottes gnädigen Ruf betrachten dürfen, folgte der Gehorsam, sprich die Umsetzung. Und welch ein Gegensatz zu den Priestern und Schriftgelehrten Israels in jener Zeit, die ja auch um die Geburt des Herrn Jesus wussten, spätestens mit der Ankunft der Magier in Jerusalem. Aber sie schenkten dem keinen Glauben. Sie beachteten dieses Zeichen nicht. Die obersten Priester und Schriftgelehrten, die saßen in Jerusalem und haben es sich gut gehen lassen. Vielleicht etwa 10 Kilometer von der Krippe entfernt. 10 Kilometer von Bethlehem weg, 10 Kilometer von dem Gnadenerweis, dem Liebesbeweis Gottes entfernt, und sie rühren sich nicht von der Stelle. Die Weisen hingegen, die legten gut und gerne um die 1000 Kilometer zurück. Die waren wenigstens ein halbes Jahr unterwegs, wenn nicht noch länger, um dem die Ehre zu erweisen, der etwa 30 Jahre später ans Kreuz gehen sollte. Ja, bereits mit der Geburt des Herrn Jesus wird offenbar, dass diese Entfernten, die so weit weg sind, diese entfernten Heiden, diese Fremdlinge aus Gottes Gnaden in seinen einzigartigen Heilsplan mit einbezogen sind. Ja, der König der Juden als Retter der Welt, zur Verherrlichung des Volkes Israel und ein Licht zur Offenbarung für die Heiden. Ja, das Heil kommt aus den Juden, das Heil für alle Völker. Kommen wir zurück hier auf die Magier und den Stern von Bethlehem zu sprechen. Geben Sie mir noch ein paar Minuten. Weihnachten ist ja erst übermorgen, ne? Haben wir ja. Und die Suppe da hinten muss halt noch ein bisschen warm gehalten werden. Ja. Wie wir bereits festgestellt haben, haben sich diese Magier ja zunächst auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Und Jerusalem findet man ganz bestimmt auch ohne Navigationssystem, so dass jetzt auch diese Vorstellung, der Stern sei mit seinem Erscheinen den Weisen ständig vorangegangen, falsch ist, denn so sagt es uns die Bibel ja auch nicht. Der Stern, er war nach seinem Erscheinen im Morgenland ganz offensichtlich so lange verschwunden, plötzlich, so wie er erschienen ist, auch wieder verschwunden. So lange verschwunden, bis er erst Monate später in Jerusalem oder zwischen Jerusalem und Bethlehem wieder erschien, um von dort aus den Gelehrten den Weg zu dem Haus in Bethlehem zu weisen. Denn so heißt es hier ja auch in unserem Text, Matthäus Kapitel 2, dann in Vers 9, nachdem die Weisen jetzt erfahren hatten, dass sie nach Bethlehem müssen, dann heißt es hier in Vers 9, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, derselbe. Das war keine andere, weitere Himmelserscheinung, sondern derselbe. Den Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, jetzt erst, bis er ankam und über dem Ort, also über diesem Haus in Bethlehem stillstand, wo das Kind war. Und das alles deutet wiederum darauf hin, dass dieser Stern eine von Gott hervorgebrachte Himmelserscheinung gewesen sein muss, die nichts mit herkömmlichen astronomischen Erscheinungen zu tun hat. Ja, manch einer vermutet sogar, dass es sich ähnlich der Wolken- und Feuersäule einst bei der Wüstenwanderung um Gott selber gehandelt haben könnte, beziehungsweise um seine Herrlichkeit, um seine Erscheinung der sogenannten Schechina. Doch, wie dem auch sei, über eins sollten wir uns im Klaren sein. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der sich nicht nur der Naturgesetze bedienen, sondern der als der allmächtige und souveräne Schöpfergott diese sogar außer Kraft setzen und neue schaffen kann. Überlegen wir doch mal, wer hat denn all das geschaffen? Sonne, Mond und Sterne, alle Lichtkörper, das ganze gewaltige Universum. Gott hat das Licht geschaffen und so kann er auch jederzeit darüber verfügen, wann, wo und wozu er will. Zumal, und dieser Aspekt soll nicht unerwähnt bleiben, hier in Vers 2 aus Matthäus Kapitel 2, ja nicht von irgendeinem Stern die Rede ist, sondern von seinen. Seinen Stern. Hier nochmal, Matthäus 2, Vers 2. Wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben, ja was denn, wir haben einen Stern im Morgenland gesehen? Nein. Denn wir haben seinen. Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen. Und dieses sein Stern bezieht sich auf den neugeborenen König der Juden, gleichbedeutend dem Retter der Welt. Es ist sein Stern, der auf den hinweist, der ja selber als die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes, wie in Hebräer Kapitel 1, Vers 3 es gesagt wird, dass der Jesus die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist. Sein Stern. Der auf den hinweist, der selber als die Ausstrahlung Gottes das Licht ist, um die Menschen aus der Finsternis zu retten. Ja, der Stern von Bethlehem zeugt somit auf das wahre Licht, das die Weisen aus dem Morgenland sehen sollten. Und erinnert uns das nicht an Offenbarung Kapitel 22, Vers 16? Offenbarung Kapitel 22, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Ich bin der leuchtende Morgenstern. Und wenn wir Weihnachten einfach als das verstehen, das es ist, nämlich das Gedenken an die Geburt des verheißenen Erlösers, ja diesem leuchtenden Morgenstern, auf den der Stern von Bethlehem hinweist. Ja, dann sollten uns auch all diese Lichter hier auf Erden, die während der Advents- und Weihnachtszeit angezündet werden, an das wahre Licht der Welt erinnern. Das ist ja eigentlich auch Sinn und Zweck der ganzen Beleuchtung, ja, während der Advents- und Weihnachtszeit. Es soll ein Gedenken sein, ein Hinweis sein auf das wahre Licht der Welt. Jedes Licht sollte ein Hinweis auf Gott und seiner personifizierten Ausstrahlung, dem Herrn Jesus Christus, sein. Ja, so wie uns der Regenbogen an Gottes Versprechen erinnert, dass niemals mehr eine Sintflut die Erde vernichten wird, so sollen uns auch alle Sterne am Himmel, so wie alle Kerzen hier auf Erden, an Gottes Versprechen erinnern, dass der Mensch in Jesus Christus, diesem leuchtenden Morgenstern, ewiges Leben erhalten wird. So wie wir es eingangs gehört haben aus Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist ein Versprechen. Und dieses Wissen bzw. dieses Gedenken gibt doch jeder noch so kleinen Flamme eine noch größere Bedeutung. Ja, denken wir daran, Jesus ist das Licht der Welt, mit der himmlische Vater zum Ziel kommt. Und der Jesus hat es selber gesagt, zum einen auch während des Laubhüttenfestes, Johannes Kapitel 8, Vers 12, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und zu einer anderen Begebenheit drückte er es ähnlich aus, Johannes Kapitel 12, Vers 46, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen. Das ist Weihnachten. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Der Herr Jesus ist das Licht der Welt. Gekommen, um Menschenherzen zu erfreuen. Gekommen, um ihrem Leben einen Sinn zu geben, um ihrem Leben Licht zu verleihen. Gekommen, um Menschen zu retten. Gekommen, um die Menschen aus der Finsternis heraus in das Licht zu versetzen. Und wir dürfen in alledem wissen, dass das Licht am Ende auch triumphieren wird. Ja, die Wahrheit wird siegen und die Finsternis vernichten, da auf der neuen Erde und dem neuen Himmel die Herrlichkeit Gottes alles erleuchten wird. Offenbarung Kapitel 21, Vers 23. Und die Stadt, da geht es um das Neue, um das himmlische Jerusalem. Und die Stadt bedarf nicht mehr der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und was das beinhaltet, was das bedeutet, das können wir gar nicht in Worte kleiden. Dazu reicht unsere Fantasie nicht aus. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Das Lamm Gottes. Der Jesus Christus. Und wie schön deckt sich das auch mit Hebräer Kapitel 1, Vers 3, was ich zitierte, wo es heißt, dass der Herr Jesus die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist. Und ähnlich dann auch hier, ja? Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte, ihre Ausstrahlung ist das Lamm. Kein geringerer als der Herr Jesus Christus. Die Finsternis ist besiegt. Dem Tod ist der Stachel genommen, denn dort, wo die Herrlichkeit Gottes gegenwärtig ist, da ist kein Raum für die Finsternis. Da gibt es kein Dunkel mehr. Und dort, wo das Lamm Gottes thront, da ist die Sünde mit all ihren verheerenden Folgen auf immer und ewig besiegt. Und diese sogenannten Weisen aus dem Morgenland, die haben das alles erfassen dürfen. Warum? Weil sie geglaubt haben. Weil sie geglaubt haben, dass der Heiland der Welt geboren ist. Und was hatten wir in Hebräer Kapitel 11, Vers 6 gelesen? Denn wer zu Gott kommt, muss glauben. Ja, er muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und die Magier, sie haben ihn gesucht. Sie haben über Monate, über ein Jahr gesucht und gesucht und gesucht. Und sie waren aufrichtigen Herzens, so dass sie den König der Juden auch haben finden dürfen. Das war ihr Lohn. Sie kamen mit Geschenken und wurden doch selber überreich beschenkt. Das war ihr Lohn. Sie kamen, um das Neugeborene zu huldigen und wurden doch selber von Neuem geboren. Das war ihr Lohn. Sie kamen, um anzubeten und wurden doch selbst über die Maßen gesegnet und erquickt. Ja, auch das war ihr Lohn. Denn nachdem die Weisen ihr Ziel erreicht hatten, heißt es ja dann hier in Matthäus Kapitel 2, Vers 10, als sie nun den Stern sahen, dort in Bethlehem über dem Haus, da wurden sie sehr hoch erfreut. Das war ihr Lohn. Ja, die haben sich nicht einfach darüber gefreut, endlich nach diesem langen, beschwerlichen Weg am richtigen Ort zu sein, sondern die Freude liegt darin begründet, den Heiland der Welt gefunden zu haben und somit das Ziel ihres Lebens. Das war ihr Lohn. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Titus Kapitel 2, Vers 11. Und wer das im Glauben hat erfahren und annehmen dürfen, oh ja, der hat wahrlich Grund zur überschwänglichen Freude. So wie es auch hier bei diesen Weisen geschrieben steht. Ja? Nicht nur, dass sie sich gefreut haben, oh nein, sie wurden sehr hoch erfreut. Ja, hier handelt es sich um eine Freude, die gar nicht mehr gesteigert werden kann. Und ich will damit zum Abschluss kommen. Aber halten wir es einfach fest, liebe Geschwister. Mit der Menschwerdung Gottes wurde der Grundstein gelegt für Ihre und meine Erlösung. Die ursprüngliche Schöpfung, die ja auch einst begann mit "Es werde Licht", wird wiederhergestellt. Mit Ihnen und mir, ja mit allen, die wir glauben, in der direkten Gemeinschaft, in der Herrlichkeit unseres Gottes und seines Lammes. Und das ist wahrlich eine Freudenbotschaft, die durch nichts überboten werden kann. Ja, es ist eine vollkommene Freude, wie es auch Johannes in seinem Brief betont, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 4. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und bitte, nehmen Sie diese Freude doch mit. Nicht nur heute an diesem vierten Advent, nicht nur an Heiligabend und an Weihnachten. Nehmen Sie diese Freude mit, nicht nur einfach mit ins neue Jahr, oh nein. Diese Freude hat Bestand bis zu unserer Begegnung mit unserem treuen Gott und Herrn, bis er uns auch endgültig ins Ziel hineinführt. Und dahingehend wünsche ich Ihnen wirklich ein von Herzen kommendes, freudiges Weihnachtsfest und Gottes reichen Segen auch weit darüber hinaus. Der Herr sei mit Ihnen. Amen.